Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber unser Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas, schönen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du da bist. Ja, Holstein, Länderspielpause. Hatte man gedacht, können wir ein bisschen durchschnaufen und dann gucken wir mal, wie es danach weitergeht. Und dann fängt man sich ein 0:7 beim Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig auf neutralem Platz in Rothenburg-Wümme. Ganz schöner Downer, muss man sagen.
Ja, und leider kein Sundowner, ne? Den man im Sommer gerne mal zu sich nimmt irgendwo. Das ist brutal. Das ist einfach nur brutal und das einzig Gute ist, dass da bei Holstein jetzt auch keiner mehr ein Blatt vor den Mund nimmt, um das eventuell noch in irgendeiner Form zu beschönigen. Das ist gut 4 Wochen nach dem 7er-Pack in Paderborn. Mhm. Das zweite Ding in einem Testspiel gegen einen Ligakonkurrenten, der nun nicht unbedingt zur Spitze zählt. Die Braunschweiger haben sich stabilisiert und haben gute Ergebnisse erzielt zuletzt. Trotzdem ist es ein Aufsteiger und wahrlich kein Spitzenteam. Und das geht überhaupt nicht. Und da muss man auch dabei berücksichtigen, manchmal, also so eine Ergebnisse kommen eigentlich nicht zustande. Ja. Also das ist nicht, deshalb ist es Quatsch manchmal. Aber es wird noch schlimmer, wenn man berücksichtigt, dass 8 Spieler in der ersten Aufstellung, das Spiel ging ja über 4x30 Minuten, potenzielle Startelf-Kandidaten waren. Das ist jetzt nicht irgendwie eine verstärkte A-Jugend gewesen, die Holstein dahin geschickt hat oder sowas, sondern das waren 8. Holtby, Bartels, Lorenz, Tesker, Vandenberg, alles Leute, wo man sagt, naja gut, die könnte man auch im Ligabetrieb in die Startelf stecken. Unfassbar.
Ja, das stimmt. Also Marcel Rapp hatte vorher angekündigt, ein bisschen der Jugend auch eine Chance zu geben. Ja. Dafür sind solche Testspiele ja auch da, die ein bisschen weiter ranzuführen. Wir haben ja mit Nico Carrera, Jonas Sterner in der letzten Saison 2 gehabt, die so ein bisschen den Durchbruch geschafft zu haben schienen, sind wieder ein bisschen abgefallen, aber für solche Leute sind solche Spiele natürlich super. Aber es waren, wie du sagst, nicht mal die, auf die man es dann nachher irgendwie schieben kann, sondern es ist einfach ein Komplettversagen gewesen aller Teile. Ne?
Totalausfall aller Systeme und auch wirklich bedauerlich für die Youngster, wie du eben, nicht nur Carrera und Sterner, sind ja auch Spieler wie Niehoff oder Colin Kleine-Bekel oder Lengle oder weiß ich, wen ich da aufziehen soll, aus der U23. Also, als die reinkamen, stand es aber schon nach 60 Minuten, stand schon 0:6. Ja. Also dann ist dann kurz danach noch das 0:7 gefallen. Also das ist also nur noch bedauerlich gewesen für die jungen Leute irgendwo. Ne? Also ganz, ganz desaströse Veranstaltung. Das muss ich schon sagen. Ja. Und das ist es auch, glaube ich, was dann in den letzten Tagen bei Holstein irgendwie kolossal was über den Haufen geschmissen hat, was Selbstvertrauen und ähnliche Geschichten anbelangt. Denn normalerweise, wenn jetzt dieses Testspiel, sag ich mal, in vernünftigen, normalen Bahnen abgelaufen wäre, wäre jetzt ja überhaupt kein Anlass für irgendeine Panik oder irgend sowas. Ja. Ne? Die sind auf Platz 8, haben 12 Punkte, gut, die haben die beiden letzten Spiele verloren. Wieder Chancenwucher plus Gegentorflut. Muss man natürlich aufpassen, aber es ist ja eigentlich gar nichts los. Nee. Und jetzt ist auf einmal, als wenn die ganze Atmosphäre, alles was an verbalen Einlassungen kommt, klingt ja irgendwie nach als wenn hier 32. Spieltag ist und wir müssen jetzt gewinnen, sonst steigen wir ab. Diesen Eindruck gewinnt man ja.
Ja, es ist so ein bisschen ja auch die Außenwirkung, ne? Also auch die Spiele HSV Bielefeld würdest du auch so aus neutraler Sicht sagen, kannst du auch verlieren, ne? Aber es ist halt das die Art und Weise und das Wie und das Auftreten, finde ich, was ja, Moral, haben wir auch viel schon drüber gesprochen, intakt, alles gut, aber halt jedes Mal in Rückstand zu geraten und ja dann auch, jetzt gerade in Braunschweig, nicht unbedingt den geschlossensten Eindruck zu machen, das kommt ja dazu, ne? Das
ja, heißt, wenn der Trainer, wenn der Trainer noch vorher sagt, also nach den 7 Gegentoren beim 2-3 gegen HSV und dem 2-4 in Bielefeld, wir müssen jetzt wieder den Fokus verstärkt auf die Defensive legen und das ist auch Schwerpunkt unserer Trainingsarbeit. Und 3 Tage später hagelt das in so einem Testspiel 7-mal im eigenen Tor. Und das ist ja nicht so, soweit ich das beurteilen kann, waren das jetzt nicht nur 7 Torchancen und 7 Tore, sondern da hätte es auch noch mehr geben können. Elfmeter hat Tim Schreiber noch gehalten von unserem ehemaligen Spieler, ja. Lauberbach, also der auch noch einen Vierer
hat. Der trotzdem 4-mal trifft, ja.
Boah, ey, das kann alles nicht sein, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, was den Fans Sorgen bereitet, weil einfach der Blick von außen drauf nichts Gutes verheißt, obwohl die Tabellenlage und die insgesamte Punktesituation, sportliche Situation, zumindest was die Rangliste angeht, wirklich solide ist. Also es war am Anfang ein bisschen holprig, kam man nicht so richtig rein, dann wurde es wirklich gut, dann waren die Ergebnisse auch da und trotz der 2 Niederlagen ist man sicher im Mittelfeld, das ist ja auch das Irre an dieser Liga, muss man auch sagen, man hat irgendwie das Gefühl, es geht total bergab und am Ende des Tages geht man auf Platz 9 in die Länderspielpause, also aber der Eindruck ist kein guter, man hat auch das Gefühl, es fehlt ein bisschen Mentalität, ein bisschen Konsequenz sowieso in den beiden Strafräumen, das war in den Spielen zuvor ja auch großes Thema. Und jetzt steht man dann vor der nächsten Aufgabe, die gerade in Sachen Mentalität natürlich eine fordernde ist mit Hansa Rostock, ne?
Ja, ich sag mal so, dass die Fans unruhig werden, das kann ich schon verstehen irgendwo, ne? Da ist ja selbst Co-Trainer Dirk Bremser hat gesagt, also man darf jetzt auch die Situation nicht unterschätzen, ne? Also das sieht ja alles vermeintlich sicher aus, aber sowas kann sich natürlich in dieser Liga auch schnell ändern irgendwo, ne? Diese vermeintlich sichere Tabellenkonstellation. Also wir müssen mal rekapitulieren vor Saisonbeginn, auch wenn das in der vorgehaltenen Hand da in Holstein-Kreisen erzählt worden ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die Zielvorgabe nicht zwangsläufig mit der öffentlich gemachten Zielvorgabe übereinstimmen muss. Ne? Die öffentliche ist ja besser als letzte Saison. Das wäre dann, glaube ich, Platz 8 jetzt oder so, auf dem sie jetzt stehen. Ich glaube, intern ist oberes Tabellendrittel schon vorgegeben worden. Und womit? Mit Recht. Denn der Kader, man kann jetzt sagen, das ist eine Qualitätsfrage, wenn man hinten nicht verteidigen kann und vorne nicht die Tore schießt oder so, die Möglichkeiten. Natürlich ist das auch eine Qualitätsfrage. Nichtsdestotrotz ist der Kader so gut bestückt, auch qualitativ, dass man durch gewisse strategische Veränderungen vielleicht ein bisschen mehr Kompaktheit auch personell herzustellen, ist das Ziel ja nicht unrealistisch, oberes Tabellendrittel mit dem Kader. Und deshalb frage ich mich ja, ne, wenn man jetzt vor dem Spiel gegen Hansa Rostock, du hast das Ostsee-Derby angesprochen, wenn man jetzt vor dem Spiel so eine Kanone raushaut wie von Sportchef Uwe Stöber, das ist die schwierigste Phase, glaube ich, so ähnlich war das Zitat, in der Zeit, seitdem ich hier bei Holstein bin, das ist jetzt immerhin seit Oktober 2019, in der zweiten
Episode. Ja, vorher schon mal 4 Monate.
Ja, genau, aber wir nehmen mal die zweite Episode, Oktober 2019. Damals übernommen den Laden auf Rang 15 mit wirklich Tendenz noch weiter nach unten. Hatten wir letzte Saison eine ähnliche Berg- und Talfahrt, wie sich dieses Jahr wieder abzeichnet. Und ich erinnere da an den 29. Spieltag, 1-0 Sieg gegen HSV mit Mauertaktik und Otschi Vried beim einzigen Angriff ungefähr, der Kieler macht das Tor. Alles super, danach konnte man entspannt nach Dresden fahren am 30. Spieltag und hat dann quasi da schon mit dem 0-0 den Klassenerhalt eingetütet. Zur Erinnerung, wenn Holstein gegen den HSV verloren hätte, wäre Dresden, glaube ich, damals auf 3 Punkte an Holstein rangerückt vor dem Heimspiel gegen Holstein. Das hätte ich mir mal angeguckt, was da wohl passiert wäre. Ja. Also das war schon mal spitz auf Knopf und deshalb wundern mich diese Aussagen jetzt so, ne?
Ja.
dieses 0-7 muss so ins Mark getroffen haben. Und da frage ich mich natürlich, also jetzt kommt, deshalb sagt die Stöber, Stöber sagt, schlimmste Phase, seitdem ich hier in Kiel bin, Hauke Wahl haut raus, der Capitano gegen Rostock Mentalität spielt, wir müssen jeden Zweikampf so bestreiten, als wenn es unser letzter wäre. Hallo, was sind denn das für superlative und martialische Ausbrüche irgendwo? Ich sag dir, ich frag mich ja, wenn jetzt so eine Sprüche kommen, ne? Was ist denn da vorher gewesen? Gab's keine Mentalität? Hat die Mannschaft keine Einheit? Kämpft nicht einer für den anderen?
Ja.
Hilft nicht einer dem anderen? Das muss ich doch nicht auf dem Board in der Taktikbesprechung erklärt bekommen. Das ist Fußballstandard, Basic. Das tut mir echt leid, aber da werde ich echt sauer. Ich kann es nicht verstehen. Wenn man vorne ein Tor nicht macht, ein Torjäger beispielsweise, gibt es 1000 prominente Fälle, das wird sich auch irgendwann wieder ändern, das Blatt. Ich kann auch dann mal jemanden erklären, dass man allein vor dem Torwart einen Querpass auch dem Kollegen, der frei vor der Kiste steht, auch in Fuß spielen kann und nicht 20 Zentimeter verkehrt passen oder zu ungenau sein. All das ist alles nachvollziehbar. Fehler werden gemacht, hinten wie vorne. Aber sich nicht gegenseitig zu pushen, sich gegenseitig zu helfen und das Ungemach gemeinsam wegbeamen zu wollen, das tut mir echt leid. Also das kann ich nicht verstehen. Und da kommen wir auf einen Punkt, der vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist. Hab's eben schon gesagt, dann muss ja vorher diese Einheit sehr zerbröselt gewesen sein.
Ja, richtig. Es wirkt schon so ein bisschen letzte Patrone. Und vorher hat irgendwie alles nichts gefruchtet so. Man hat ja auch so ein bisschen, es ist ja im Profifußball schnell so, dass der Trainer auf den Schleudersitz gerät und hinterfragt wird. Das ist bei Holstein, scheint das zumindest intern jetzt nicht der Fall zu sein. Von außen wird der Gegenwind deutlich größer. Und man muss sich ja genau in diesem Themenkomplex dann auch fragen, passen Trainer und Mannschaft in dem Sinne zusammen? Kann Marcel Raab die Mannschaft so motivieren, dass eben diese Dinge selbstverständlich sind und bleiben? Oder passt diese Sprache vielleicht auch nicht, weil er Marcel Raab ja wirklich immer das Positive sieht, herausstreicht, was immer sagt, ja, wir haben Baustellen, müssen wir arbeiten und so weiter. Aber aus jedem Spiel wird irgendwie Positives rausgezogen, jetzt Braunschweig mal ausgeklammert. Jetzt hört man, dass er nach dem Braunschweig-Spiel das erste Mal so richtig laut geworden ist und mal gesagt hat, Leute, hier kann ich angehen und so weiter. Vorher schien das nicht so der Fall zu sein. Vielleicht passt das auf der Ebene auch nicht so richtig, ne? Dass der Trainer nicht in der Lage ist, dieses Potenzial, was ja ohne Frage im Kader da ist, rauszukitzeln und durch nicht nur taktische, sondern ja auch mentale Einstellung der Mannschaft das rauszukitzeln.
Ja, wir müssen uns mal den Kader angucken, da zu dem Zweck, jetzt nicht jeden einzelnen Nummer so im Go. Wenn man mal beim Holstein-Training sein darf und so mal so spricht, irgendwie rede ich gerne von einer Studentenmannschaft oder einem Studentenkader. So ist das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt. Es ist einfach ein durchaus heterogener Haufen, was die Kommunikation untereinander anbelangt. Soweit ist mein Eindruck. Social Media wird ja von Holstein dann auch gut bedient, das alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, ne, alle lachen, alles schön und wie toll und wie hübsch und super alles und so weiter. Ich glaube, da liegt zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass das nie so funktioniert in einer Fußballmannschaft. Ja. Und der Kader ist eben halt auch so zusammengestellt, dass das nette, wirklich kommunikative Jungs sind, alle nicht, sag ich mal, alle auf einem durchaus vernünftigen intellektuellen Niveau. Und der Trainer passt dann auch dazu. Nur, wenn die Ergebnisse
stimmen. Nur, wenn es läuft, ja.
So, und ich wünsche mir wirklich bei der Zusammenstellung künftiger Kader, es wird ja immer sehr viel Wert gelegt, ob der auch in die Mannschaft passt, das wird ja immer wieder betont und dass da auch der Background durchleuchtet wird, soweit das möglich ist. Alles richtig. Aber ein aggressive Leader, ob der nun 1,90 Meter ist, von oben bis unten tätowiert, ist mir auch völlig wurscht irgendwie. Aber ein aggressive Leader, am besten zwei, die würde ich mir schon wünschen, weil die sind nämlich in diesen Situationen Und diese Situation wird es ja immer in jeder Saison, in jeder Tabellenlage wird es die geben. Die würde ich mir schon wünschen. Und das müssen keine, na sag ich mal, absichtlich ausgewählten Prolls sein.
Ja.
Ich stelle mir mal vor, in dieser Mannschaft, in dieser Situation, wären jetzt Dominik Peitz und Rafael Tsichos. Hm. Das sind ja die beiden Kapitäne, sag ich mal, aus der Aufstiegssaison 2017 und der fast danach wieder folgenden Aufstiegssaison.
Ja.
Da und dann noch dazu dann als verbal Mitanführer
ich weiß, worauf Dominik Schmidt.
Ich glaube, wenn dieses Trio jetzt nur mal stellvertretend genannt heute in der Kabine das Wort führen würde oder im Training, da würde der ein oder andere vielleicht mal weinend aus der Kabine gehen. Und das würde ich mir nicht wünschen, dass der weint, aber diese Atmosphäre würde ich mir wünschen. Ich kann mich noch gut an die Sätze von den gerade von den dreien in unterschiedlicher Tonart oder sowas, aber vom Inhalt gleich. Wenn hier einer glaubt, in der Kabine abdrehen zu müssen, ne, den machen wir mal gleich zwei Köpfe kürzer, ne? Also nur symbolisch ausgedrückt, ne? Also ist ja klar, ne? Den machen wir mal ein bisschen kleiner irgendwo, ne? Und gerade junge Leute, ne, die dann 5 gute Spiele machen und glauben, die Premier League winkt schon oder irgend sowas, ne, mit den Gehältern. Das hat's da so nicht gegeben, ne? Da war ein im Fußball durchaus wünschenswerter Selbstreinigungsprozess, das sind immer so seltsame Worte, die haben auch nicht unbedingt immer den besten, aber ich
weiß. Ja, das ist Fußballphilosophie, das ist dann die Peitzschule. Ne?
Ja. Und die ist, also ich finde das auch in der heutigen Zeit, wo sich natürlich so Hierarchien innerhalb einer Mannschaft oder eines Kaders anders darstellen, als das vor 20 Jahren war. Aber so eine gewisse Hackordnung, die finde ich schon sehr wünschenswert, wenn denn diese Hackordnung auch so vorgelebt wird. Ne? Und wie gesagt, das ist bei der Kaderzusammenstellung sehr schön, was Harmonie anbelangt.
Ja.
Aber Harmonie alleine hat noch nie Erfolg gebracht.
Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt das Kapitänsamt von Hauke Wahl in Frage stellt. Der ist ja eher ein ruhiger Lenker und Stratege, als Spielaufbau maßgeblich verantwortlich zeichnender und so, aber nie der große Lautsprecher gewesen. In dieser Mannschaft, jetzt auch in dieser Situation, scheint das Luis Holtby zu sein, der ja aber selbst auch verletzt gefehlt hat und dem auch von großen Teilen des Anhangs diese Kommentare, die er jetzt abgelassen hat, auch so ein bisschen als Stinkstiefeligkeit ausgelegt werden, weil da so ein bisschen Diskrepanz herrscht zwischen Verbalattacken und der Form auf dem Platz.
Ja, ich meine, da kann aber, glaube ich, Luis Holtby gut mit leben und aus welcher Motivationslage heraus auch immer er so drastische Worte gefunden hat, die natürlich die Situation da in Rothenburg an der Wümme offensichtlich sehr treffend beschrieben haben. Sei mal dahingestellt, der ist so ein Typ, der ist sehr extrovertiert und das ist auch in Ordnung. Wenn es da jetzt irgendwie etwas gäbe, institutionell innerhalb des Kaders, der ihn mal zum Beispiel dann wieder einfangen würde, dann wäre ja alles gut. Aber es ist ja nichts da. Ich sag mal so, das eine ist diese Mannschaftsführung in der Kabine gerade. Das darf man nie unterschätzen, ne? Was auf dem Trainingsplatz und dann speziell in der Kabine, wenn keiner dabei ist, was da so alles an Interaktion passiert, die sich dann irgendwann auch mal auf eine Mannschaft auswirken irgendwo. Da haben wir neulich gesprochen und einer sagte, überleg mal, wie viele Spieler im Holstein-Kader sind, die ihre Kernkompetenz in der gepflegten Blutgrätsche sehen. Das heißt im Klartext, also nett formuliert heißt das also, die meisten der Spieler bei Holstein sehen ihre Kompetenz im Aufbau, in Kreativität, selbstverständlich auch Zweikampfführung, aber jetzt nicht, dass man wirklich mit Mann und Maus alles verteidigt, was vor das eigene Tor kommt, was nicht schnell genug auf die Beine kommt oder auf die Bäume kommt.
Ja.
Und das muss man, da fällt mir jetzt als erstes Patrick Herrmann ein, aber der spielt ja hier nicht mehr. Ansonsten ist das Alex Ignoski, sag ich jetzt mal, der vielleicht im Spielaufbau seine Defizite hat, aber der steht für Zweikampf.
Ja.
Dann ist da Simon Lorenz vielleicht noch. Timo Becker an guten Tagen.
Ja.
Zumindest ist das seine.
In Bielefeld nicht.
In Bielefeld jetzt mal nicht, aber sonst ist es ja durchaus in Ordnung.
Ja. Ja.
So, und dann wird das auch schon eng, ne?
Ja, also, das Co vielleicht ja, noch,
aber auch nicht richtig.
Es ist halt auch so, finde ich, auf der 6, also mit Marvin Schulz hat man einen guten defensiven Mittelfeldspieler. Das steht für mich außer Frage. Er muss es zeigen. Und er ist halt nicht dieser Typ Jonas Meffert auch, der das ja hervorragend verbunden hat, dieses Gefühl für die Räume und für den Aufbau und in Bewegung gegen den Ball Lücken zuzulaufen und wenn es sein muss, dann halt auch mal zuzupacken. Mhm. Das geht Marvin Schulz zumindest aktuell noch sehr ab, muss man sagen.
Muss man zu dessen Ehrenrettung natürlich sagen, bei aller Wertschätzung für Jonas Meffert, der hatte aber auch Mitspieler wie Jae-Sung Lee, ne?
Ja.
Jan Isera,
ja.
Okugawa, um nur mal drei Namen zu nennen.
Absolut.
Dann Laszlo Benes.
Ja.
Also da waren immer Leute, wenn du jetzt den Raum zugestellt hast,
ja,
und du bist der Taktgeber, das Metronom, wie Ole Werner früher immer Jonas Meffert beschrieben hat, du bist der Taktgeber für Tempo, für Pressing, für zu tiefer stehen und so weiter und so weiter. Und du hast den Ball erobert, weil du eine gute Antizipation hast oder so. Dann hast du auch eigentlich in aller Regel wenig Probleme gehabt, den Ball über 5 bis 10 Meter zu einem eigenen Mann zu spielen, wo du auch relativ sicher sein konntest, dass der mit dem Ball was anfangen kann, wenn er den vernünftigen Fuß bekommt. Das ist eine etwas leichtere Konstellation, als im Moment bei Holstein ist, weil diese Anspielstation, der sichere Ballverarbeiter, nach einem Zuspiel über wenige Meter, was die Hauptaufgabe eines Sechsers ist, im Spielaufbau, die sind ja nicht da.
Nee, das stimmt. Gleichzeitig macht Marvin Schulz jetzt auch zunächst mal nicht den Eindruck eines Zweikampfmonsters, muss man dazu sagen.
Überraschenderweise, ne?
Ja, genau.
Das hatte ich auch irgendwie anders gedacht.
Ja, das ist richtig. Aber da, und Zweikämpfe sind das Thema, sind es seit Jahr und Tag in der zweiten Liga, sind das nicht nur das Salz in der Suppe, sondern ganz essentiell die Knochen, aus denen diese Suppe überhaupt gekocht wird.
Ja.
Ist dann natürlich die Frage, über die Zweikämpfe ins Spiel kommen, auch mal zu lang, sich da auch wieder Sicherheit und breite Brust zu holen. Und das gegen Rostock, die ja selbst auf diese Art und Weise ihre Spiele bestreiten im Prinzip, ne? Also sehr körperliche Mannschaft. Auswärts vielleicht nicht ganz so wie zu Hause, in der körperlichen Dominanz auch. Aber ist natürlich, auch wenn sie hinter Holstein stehen und jetzt gerade eine schwierige Phase hatten, die sie mit dem Sieg gegen Magdeburg beendet haben, vorher 4 Niederlagen aus 5 Spielen, eine Herausforderung für Holstein, vor allen Dingen in dieser Situation.
Ja, und da kommen wir mal zu einer interessanten Statistik, wie ich finde. Ich bin da voll bei dir. Entscheidend ist nicht die Zweikampfquote oder die Anzahl der Zweikämpfe, sondern die Zweikämpfe in den entscheidenden oder in den wichtigen Momenten zu gewinnen. Ich habe da zwei Statistikportale durchgeforstet. Da ist Hansa Rostock in der Gesamtzahl der geführten Zweikämpfe bisher auf Platz 3 mit 979 und Holstein ist auf Platz 4 mit 977. Also 4 Zweikämpfe, wenn es denn so alles so stimmen sollte, ist natürlich immer Interpretationssache. Was ist jetzt ein Zweikampf genau und so weiter und so weiter. Aber nehmen wir mal diese reine Zahl insgesamt auf Platz 4. Da ist jetzt eigentlich nicht so viel Unterschied irgendwo. Nee,
zwei Zweikämpfe auf 1000 ist nicht so.
Nicht wirklich. Nur 4, ne, sind's aber immer, ist egal. Und, nee, 2 hast zwei, recht.
Ja. 79. Ja.
So. Dann gucken wir aber mal die Quote, ne, das ist ja dann schon interessanter irgendwo, der gewonnenen Zweikämpfe. Da ist, muss ich eben gucken, wo ist da Holstein? 51,2% Platz 4. In der Quote der gewonnenen Zweikämpfe. Rostock auf Platz 8 mit 49,85%. Will damit sagen, das kommt nicht auf die Anzahl der Zweikämpfe an. Es kommt drauf an, wann du. Und wenn ich da sehe, und da kriege ich, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt in den letzten Tagen, wenn ich da sehe, die beiden Kopfballtore, Gegentore 0:1 gegen den HSV, Flanke von links, super von Dompe gemacht, also wirklich wie Charlie Dörfel, Gedächtnisflanke in der Mitte, auf dem zweiten Pfosten, was man wusste, was aber wieder nicht immer leicht zu verteidigen ist. Aber dann stehen da Kirkescu und Eras und lassen Spalier für Glatzel und der kann, hat er super eingeköpft, ist auch schön hochgestiegen. Das passte, kann passieren. Ich muss allerdings, wenn ich da nur einen halben Schritt dicht dabei stehe, kann ich vielleicht ein bisschen schieben, ein bisschen ihn irritieren, dass er nicht so ganz, so wäre eine Möglichkeit. Dass dann eine Woche später.
Ja, ja, genau das Gleiche.
Ja, aber eine noch schlimmere Variante, weil die Flanke von Hack in Bielefeld zu Jani Seras 2:0 war es, glaube ich. Ja. Das hat also erstmal gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis er die Flanke sich das ausgesucht hat, wo er hinschießt, weil Eras oder wer es war, Patrick Eras richtig, davor nichts unterbunden hat.
Ja.
So, und dann stehen also wirklich, Jani Seras steht, der springt ja nicht mal, konnte auch gar nicht mehr, weil er schon Achillessehnenprobleme hatte, steht da und köpft ihn dann schulmäßig ein. Und vor ihm steht Marvin Schulz, aber mit schönen 30, 40 Zentimeter Abstand. Und hinter ihm mit der gleichen Distanz steht Timo Becker. Das verstehe ich nicht.
Man hat das super in der Hintertorkamera gesehen, nochmal, wie Timo Becker in den Zweikampf kommt, als der Ball gerade im Tor einschlägt.
Ja.
Da hat er Körperkontakt zu Jani Seras und springt ihm noch so ein bisschen halb in den Rücken.
Ja.
Aber vorher
einfach nur... Das nennt sich dann Antizipation, Erkennen eines Gefahrenmomentes. Aber wenn mir das schon gegen den HSV, wo es dann vielleicht schon etwas schwieriger zu verteidigen war, nicht unmöglich, wahrlich nicht, nur etwas schwieriger. Aber wenn mir das denn schon eine Woche vorher passiert ist, also dann kann das doch nicht in Bielefeld nochmal wieder passieren. Das sind Sachen, die ich einfach nicht mehr verstehe.
Nee.
Und da frage ich mich ehrlich, was kann man als Trainer oder als Trainerstab dagegen tun?
So.
Ich weiß es nicht. Also da fällt mir, weil das sind ja Basisdinge.
Ja,
ist ja hier in der Verbandsliga nicht anders als in der Champions League. Ich muss nicht jedes Kopfballduell gewinnen. Das schaffe ich auch gar nicht als Verteidiger, weil der Stürmer in aller Regel, wenn das ein bisschen einstudiert ist, immer einen Sekundenbruchteil Vorteil hat. Der kommt vielleicht angesprungen von hinten, weiß der Teufel was.
Ja.
Aber ich muss doch dagegen halten zumindest. Mindestens Kontakt, Körperkontakt suchen, ne?
Ja.
Das ist wirklich...
Ja, das ist, und es ist ja wiederkehrend, genau das gleiche wie mit Konsequenz in der Offensive dann, ist auch wiederkehrend und es ist nicht nur in dieser Saison wiederkehrend, denn wenn wir mal ein bisschen konkreter auf Rostock gucken und uns das Spiel vor fast genau einem Jahr angucken, also es ist ja jetzt das Spiel am 1. Oktober, im letzten Jahr war es der 2. Oktober, ein 2:0 von Hansa Rostock im Holsteinstadion. Da war das im Prinzip genau das Gleiche. Sehr starke Anfangsphase. Mühling hätte nach, glaube ich, fast 20 Sekunden schon die Führung erzielen können. Gut gespielt und dann in den entscheidenden Momenten gepennt. Zweimal John Verhoek, der da ist. Einmal nach einer Ecke im Gestocher und das zweite Mal aus dem Spiel heraus. Einfach cleverer, einfach schneller im Kopf. Und dann steht es 2:0 für Rostock. Und wir haben das Gleiche, wie wir jetzt gegen HSV Bielefeld haben. Man rennt wieder im Rückstand hinterher. Und also das ist ein nicht neues Problem. Ne? Aber es ist irgendwie nicht möglich, offensichtlich das abzustellen.
Bei wechselnden Namen auf der Trainerbank.
Ja, richtig.
Wobei dann wirklich ein überaus kurioser Funfact dieses Spiel noch begleitet, dieses neuerliche Ostsee-Derby. Denn das Ding am 2. Oktober letzten Jahres, das war dann ein Tag nach Dirk Bremsers 56. Geburtstag.
Ja.
Dieses Mal ist es am 57. Geburtstag des Co-Trainers von Holstein. Alle Jahre wieder, alle immer wieder Hansa, könnte man sagen.
Ja.
Na, oder zum Geburtstag gibt's Hansa. Ne?
Ja, auch nicht schlecht.
Na, also, und das ist ja dann sehr erstaunlich. Und das war, nun wird's ganz kriminell irgendwo. Das war ja Dirk Bremsers zweiter und zugleich letzter Einsatz als Interimscoach für Ole Werner, der ja bekanntermaßen da am 21. September seinen Hut genommen hat. Oder am 20., ich weiß nicht mehr ganz genau, 21 seinen Hut genommen hat. Dann hat Dirk Bremser zwei Spiele übernommen. Das erste Spiel, interimsweise, das erste Spiel in Paderborn gewonnen. Dann kommt eben, wie gesagt, Rostock. Zwei Tage später wird Marcel Rapp als neuer Cheftrainer intronisiert.
Richtig.
Jetzt haben wir fast ein Jahr, ist seitdem vergangen. Und was haben wir? Wieder brodelndes Wördewasser.
Ja. Ja.
Warum auch immer angesichts der Tabellenkonstellation. Ja. Nur als Fakt. Brodelndes Hördewasser. Nun frage ich mich, bei aller Positiventwicklung, die man zwischendurch immer wieder feststellen konnte, der ein oder andere Spieler hat sich auch toll weiterentwickelt. Nun frage ich mich natürlich, ist man mit dieser Entwicklung zufrieden?
Ja, ja.
In Holstein.
Die Frage ist zunächst mal, ist es eine Entwicklung?
Ja, genau.
Also das ist die allererste
Richtig,
Frage.
Hast du recht.
Weil auch was individuell die Spieler angeht, ist da zum überwiegenden Teil, würde ich sagen, keine Entwicklung im Moment vorhanden oder über das letzte Jahr vorhanden.
Philipp Sander, ne? Da muss man sagen, das ist schon eine
positive Entwicklung. Okay, wobei er auch, ja, aber das ist ja auch ganz normal, in der Phase seiner Karriere, in der er sich befindet, auch noch sehr große Schwankungen hat. Also die Ausschläge nach oben und unten sind deutlich größer als bei anderen. Aber ja, okay, das lasse ich gelten sozusagen. Aber im Endeffekt ist es Stagnation. Und das ist ja, finde ich, das Gefährliche. Es ist Stagnation nicht nur, was die individuellen Fähigkeiten oder was das mannschaftliche Auftreten angeht, sondern es scheint auch Stagnation im Kopf zu sein. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme. Vielleicht spielen da auch jetzt nochmal Faktoren eine Rolle, die gar nichts mit der direkten Situation zu tun haben. Ich denke da zum Beispiel bei Ochi Vrid an die Nationalmannschaft, Testspiel. Ghana, Nationalcoach Otto Addo sagt, 70% der Leute, die ich hier eingeladen habe, die sind dabei, bei den anderen 30% gucken wir mal. Was ist denn da mit Ochi Vrid? Der war gar nicht nominiert. Da vielleicht macht er sich auch eine Birne, wird natürlich gern zur WM fahren in Katar im Winter. Dann läuft eine ganze Menge Verträge aus, da können wir jetzt stundenlang drüber reden, nur einmal angeschnitten einfach. Es läuft eine ganze Menge an Verträgen aus im nächsten Sommer, da kommt jetzt der Winter, wo man dann vielleicht nochmal gucken muss. Vielleicht sind das auch so Faktoren, die alle irgendwie in diese Gemengelage mit reinspielen und die das im Moment so schwierig machen, obwohl man eigentlich ja tabellarisch vernünftig dasteht.
Bin ich komplett bei dir. Also da kommt es natürlich dann, das sind ja dann schon fast, na, wie soll ich sagen, Appelle, die von der sportlichen Führung kommen, die auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müssten, die aber jetzt so öffentlich kommuniziert werden, als wenn das jetzt die Erfindung des Feuers ist oder sowas, ne?
Ja.
Die persönlichen Interessen haben hinten anzustehen. Jeder muss sich zu 100% und mehr einbringen für die Gemeinschaft und damit auch für sich selbst.
Ja.
Für den Verein, für das Team und damit auch für sich selbst nochmal. Nur, ich sag dir ganz ehrlich, also wenn ich das mal so sagen darf, mir gehen diese Sätze langsam komplett auf den Zeiger, weil das ist für mich, man kann das intern dann immer mal wieder anschreiben,
muss man wahrscheinlich auch.
Hinter verschlossenen Türen, aber das kann doch echt nicht wahr sein. Das sind doch die Basics, mit denen man arbeitet. Wir spielen doch nicht, also nichts gegen die Oberliga oder Landesliga, das ist hier zweite Bundesliga mit was weiß ich wie viel Millionen Euro Fernsehgeld. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und dass man da dran erinnern muss, dass jeder Profi ist ich AG, ne? Das muss er auch sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss mein Geld verdienen und das muss ich zusehen, wie ich das am besten auf die Reihe kriege, in Verbindung dazu kriege, dass mir das auch Spaß macht und dass ich um meine Einsatzzeiten bekomme. All diese Faktoren werden ja dann in aller Regel auch von Spielerberatern begleitet, die dann auch noch ein bisschen mit abkassieren. Ist alles so, das Geschäft ist, wie es ist. Wenn bei einer Vertragsunterzeichnung sollte ich mir schon Gedanken machen, dass ich jetzt in einer Mannschaft zugange bin, Teamsport. Und wenn das Team erfolgreich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch ich meinen Marktwert steigere, zumindest beibehalte, wenn ich nicht durch Verletzungspech oder sonst was durchs Raster gefallen bin oder Formschwäche oder sonstiges, dann muss ich zusehen, dass ich da wieder rauskomme. Das ist ein Privileg, Profifußball spielen zu dürfen. Nicht nur, aber speziell in heutigen Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland 20.000 Euro und mehr im Monat verdienen. Ne? Ich will jetzt hier keine Neiddebatte aufkommen lassen, um Gottes Willen.
Nein.
Aber das sind nun mal die Fakten. So, bitteschön. Und dafür habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben, bei dem ich wissen muss, dass ich als ich AG nicht alleine fungieren kann. Ich AG ist bei den nächsten Vertragsverhandlungen wieder.
Ja.
Dann bis dahin ist ich AG mal ganz weg. Ne?
Ja.
Feierabend.
Ja.
Ne? Also da schwillt einem der Kamm ein bisschen. Also dass man
merkt es ein bisschen.
Ja, aber ich kann das auch nicht mehr hören.
Ja.
Stefan Teske hat gesagt, ist mit Reden auch mal vorbei hier, ne? Und das ist ja sowas von zu unterschreiben.
Ja.
Was soll denn dieser Quatsch jetzt?
Ja. Ja.
Was heißt das? Und wenn das jetzt am Samstag nicht klappt gegen Hansa Rostock, bricht dann die Welt zusammen oder was? Wird der Verein abgemeldet? Was will man denn noch für Steigerungspotenzial haben?
Ja.
Ne? An öffentlichen Einlassungen. Jeder Zweikampf muss so geführt werden, als wäre es unser letzter. Hallo?
Ja, das ist die Marschroute, offensichtlich,
ja.
An der sich die Mannschaft dann natürlich auch messen lassen muss man auch dazu sagen. Es ist hochgegriffen, verbal. Das ist wirklich eine Messlatte letztendlich. Und das ist ja aber auch das Entscheidende, um dann den murrenden Anhang sozusagen wiederzugewinnen. Das ist das Erste. Ne? Das Erste ist Kämpfen und Einsatz und voll dabei sein und alles tun. Und dann ist es ja, haben wir schon oft drüber geredet, dann kannst du auch gegen den HSV verlieren und dann kannst du auch ein Spiel gegen Hansa Rostock meinetwegen verlieren. Aber es muss halt, der Auftritt muss stimmen. Ne?
Ja, ja.
Und wir müssen aber mahnen vor Rostock, es ist nun mal so. Es ist, auch wenn sie auswärts vielleicht, wie gesagt, nicht mit der breiten Brust auftreten wie zu Hause, aber es ist, muss man auch dazu sagen, eine von vornherein etwas schwer einzuschätzende Mannschaft. Die haben den zweitgrößten Kader in der Liga nach Magdeburg, 31 Spieler. Die Rotation ist noch krasser als bei Holstein da. Da ist manchmal stehst du in der Startelf und nächste Woche bist du nicht im Kader in Rostock.
Ja, zum Beispiel ein Van Drongelen.
Richtig, den sie noch verpflichtet haben, ne? Am Deadline Day. genau, auch aus vom HSV bekannt. Mhm. Genauso sieht's aus. Ich denke auch an Sebastian Thiel, den Luxemburger, der letztes Jahr in der Champions League mit Sheriff Tiraspol in Madrid gewonnen hat, gegen Real Tor gemacht hat, gegen Inter ein Tor gemacht hat, jetzt gerade mit der luxemburgischen Nationalmannschaft ein 3:3 in der Türkei geholt hat, der in den letzten drei Spielen auch nicht mehr so richtig zum Zuge kam. Mhm. Also da steckt einiges drin und man weiß, bevor man den Spielberichtsbogen gesehen hat, gar nicht so recht, wie die denn heute agieren. Jetzt im Testen 0:0 gegen Wolfsburg war Trainer Hertel sehr angetan von seiner Mannschaft, gut dagegen gehalten.
Das ist ja halt die oberste Maxime, ne?
Genau so ist es. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Das ist Lob dafür, gut gegengehalten zu haben, 0:0, alles gut. Ja. Da gab es auch, sie hatten ein bisschen Glück bei einem Abschluss von Gilavogi, sie haben vorne nicht allzu viel richtig Zwingendes hinbekommen, aber die Grundlagen stimmten halt. Und da ist Rostock, auch wenn sie vorher diese Niederlagenserie hatten, offensichtlich ein bisschen weiter.
Wir hatten ja auch vor dem letzten Heimsieg da vor der Länderspielpause gegen Magdeburg, hatten sie ja drei Niederlagen in Folge erstmal eingefahren.
Genau, 4 aus 5 verloren.
Oder so, Da war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt.
Nee.
Nichtsdestotrotz ist Hansa Rostock und da wird jetzt nicht irgendwie Tiki-Taka auf dem Rasen passieren, sondern das wird da schon zu Knast gehen, ne?
Ja.
Und das ist, dass man darauf eingestellt ist, das ist ja auch richtig bei Holstein, ne? Das wird wehtun, ne? In bestimmten Situationen. Und das ist halt so, ne?
Ja.
Da kann man auch nichts gegen machen. Aber nochmal, ich weiß nicht, wie man dann, als Journalist nimmt man ja so, muss ich sagen, als Journalist nimmt man ja gerne irgendwelche martialischen Parolen, ne? Ist ja klar. Logisch, passt schön in eine Schlagzeile rein, alles gut, ne? Ich find's total verkehrt jetzt. Ganz ehrlich, ich find's einfach verkehrt.
Und es muss ja kleinen Schwenk aus unserer Arbeit sozusagen, es ist ja auch eine Kehrtwende um 180 Grad in der Kommunikation, muss man auch dazu sagen, innerhalb von einer Woche.
Ja.
Vorher hat man, deswegen sagst du, man ist froh, wenn man sowas ja auch mal bekommt, weil es knackig, weil es prägnant ist und weil es nicht dieser Blabberlutsch ist, der sonst da manchmal abgesondert wird. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber da ist ja viel auch ziemlich glatt gebügelt. Und dann ist man froh, wenn man mal eine Ansage bekommt,
allerdings,
sozusagen. Nur, das ist jetzt ja total übers Ziel hinaus und wie gesagt, 180 Grad. Also es gibt kein Zwischending, es gibt keine Graustufe dazwischen.
Mhm.
Vorher war viel weiß und jetzt ist alles schwarz.
Bestes Trainingslager ever.
Mhm.
Also eine Stimmung, als wenn Fünf-Sterne-Robinson-Club unterwegs ist mit High-Five am Abend noch oder so. Nicht, dass die Spieler das gemacht haben. Kein Ohr, nicht, dass da was Falsches reinkommt oder so. Nur so wurde es kommuniziert. Also, ach, wie lustig, wir sind alle in den See gehüpft und so weiter und so weiter.
Ja.
Toll gearbeitet. Also, alle haben super mitgezogen. Ist immer das Gleiche. Dann gibt's mal einen kleinen sportlichen Niederschlag im Liga-Wettbewerb. Gut, müssen wir dran arbeiten, werden wir aufarbeiten, analysieren. Das ist immer das Gleiche, ne? Und jetzt auf einmal, boom!
Ja.
Bumm.
Ja,
warum?
Der absolute Einschlag.
Warum? Ja. Warum ist das für Herrn Stöber die schlimmste Zeit, seitdem er hier in Kiel ist? Was ist denn da los? Ich kann dir die Antwort aber im Moment gar nicht geben irgendwo.
Nee, ich bin da auch ein bisschen ratlos tatsächlich.
Ja.
Man hat von außen noch nicht das Gefühl, dass es irgendwie Klickenbildung in der Mannschaft gibt oder so. Das nun nicht. Also, aber irgendwas muss im Argen liegen.
Das befürchte ich auch. Und deshalb wollen wir mal schön die Daumen drücken, dass das am Sonnabend dann nicht wieder Partycrashing für Dirk Bremsers Geburtstag gibt,
ja,
wie im Vorjahr.
Ja.
Weil
dann streicht er die Hansekogge von seiner Wunschliste.
Ja, dann genau. Von seiner Gästeliste.
Das kommt noch dazu.
Da wird dann ein Einwand gebracht da beim Spielplan gestaltet. Ja. Das funktioniert so nicht.
Genau.
Und aber was natürlich viel schlimmer wäre, was ist dann hier nächste Woche los? Was ist denn dann? Wird dann auf einmal der treue Schwur zum Trainer vielleicht doch irgendwie ein bisschen zur Makulatur?
Solch Wankelmut und schnelle Wendungen im Profifußballgeschäft, gut möglich.
Glaube ich zwar nicht, ehrlich gesagt, weil das sind zwar noch ein paar Spiele bis zur WM-Pause, aber die ist dann auch da.
Ja.
Und die ist dann gefühlt ein halbes Jahr, die WM-Pause.
Es scheint ja, wir haben ja viel geflucht über diese WM-Pause und wir werden das ja auch weiterhin tun, über diese WM im ganzen Konstrukt, muss man dazu sagen. Aber vielleicht ist sie in diesem Jahr, diese große Pause und quasi zwei Saisons in einer, für Holstein eine Chance.
Mhm.
Also das muss man mal sehen, wie es weitergeht. Erstmal Rostock. Wir gucken ein bisschen voraus natürlich immer, aber jetzt Fokus aufs nächste Spiel, ne? Ganz
Von Spiel zu Spiel.
Das nächste Spiel ist
immer. Wir haben super Stimmung.
Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Oder das nächste Spiel ist immer das nächste, hat auch schon mal jemand gesagt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Insofern, das nächste Spiel ist immer Hansa Rostock.
Ja, das auf jeden Fall.
Sozusagen. Sonnabend 13 Uhr. Natürlich bei uns im Live-Ticker und mit der gesamten Berichterstattung inklusive Noten, Einzelkritik mit der Chance, selbst Noten zu vergeben, wie ihr die Störche gesehen habt in der Partie. Wir hoffen, dass der Schnitt sich da deutlich hebt im Vergleich zum Bielefeld-Auftritt, allein schon fürs Auge und für die Ruhe vielleicht in Kiel, in der Stadt, unter dem Anhang. Seid gerne mit uns dabei und dann nehme ich einfach deine Vorlage auf und sage, dann gucken wir mal, was hier nächste Woche los ist. Dann sprechen wir nächste Woche nämlich drüber und werden sehen, ob wir die letzte Patrone irgendwie haben oder ob sich alles ein bisschen entspannt hat. Wir werden das sehen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
In
der wilden Hoffnung, dass es dann wieder, um dich zu zitieren, dann ab nächster Woche wieder eher mehr Blabberlutsch über Holstein gibt.
Ja, in diesem Fall, das ist ja, Journalisten sind ja auch wankelmütig. Normalerweise wollen wir es nicht, aber nächste Woche nehmen wir es gern.
Genau.
Das ist kein Problem. Ne, Opa, vielen Dank. Ihr da draußen, schönes Fußballwochenende. Viel Spaß bei Holstein. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann gucken wir mal, was hier los ist.
Ciao, ciao.
In diesem Sinne, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.